Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Martin Weinrauter, Vermögensverwalter seit fast 30 Jahren und Fondsmanager nahezu genauso lang. Und wer uns kennt, weiß, und wer uns verstehen will, sollte es auch wissen, wir sind Risikomanager durch und durch. Das ist unsere DNA, das prägt uns in all unseren Entscheidungen.
Ab nächster Woche tritt die neue Offenlegungsverordnung in Kraft. Ein ungewöhnliches Thema, mit dem wir einsteigen. Aber Sie haben mir vorhin erklärt, dass es für Sie eine Riesennummer ist. Vermögensverwalter und Fondsanbieter müssen sich bezüglich Nachhaltigkeit und ESG erklären, damit da keine Pfuscherei und kein Greenwashing betrieben wird. Was steckt dahinter und was bedeutet das für Sie?
Ja gut, eine Riesennummer ist es deshalb, weil es halt aktuell ist und weil es eine Arbeit ist, die unter Zeitdruck gemacht werden muss. Ab dem 10.3. muss alles erledigt sein. Es ist eine 16-seitige Verordnung, die im November auf den Tisch kam und sie ist natürlich juristisch geprägt. Man muss sich da schon durcharbeiten. Klar, als Vermögensverwalter steht man da nicht allein. Der Verband hilft dabei und ich bin in dem Ausschuss Nachhaltigkeit des Verbandes, also hat es mich natürlich betroffen. Offenlegungsverordnung, es ist so Nomen est Omen. Der Name sagt es, es wird etwas offengelegt, es soll etwas transparent gemacht werden, damit Endanleger sich sauber informieren können, und zwar über das Thema Nachhaltigkeit. Es ist politischer Wille, dass Nachhaltigkeit stärker am Kapitalmarkt ankommt, und es ist dieser Wille, dass es da kein Greenwashing, Sie haben den Begriff eben schon genannt, stattfinden kann. Greenwashing heißt, man sagt, man sei nachhaltig, ist es aber nicht. Eine Mogelpackung. Mogelpackungen sollen strikt verhindert werden. Das macht die gesamte Verordnung natürlich etwas anspruchsvoller.
Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Also stelle ich mal im Sinne von Goethe die Gretchenfrage, wie halten Sie es mit der Nachhaltigkeit?
Also muss ehrlich sagen, da sind wir in einer super Situation. Wir sind Risikomanager, das ist unser Job, das ist unsere Berufung, kann man auch sagen. Aber wir haben eben auch eine hohe Nachhaltigkeitsaffinität. Das ganze Unternehmen tickt eigentlich im Bereich Nachhaltigkeit, aber wir haben vor Jahren schon entschieden, dass diese Affinität uns noch lange nicht zu Profis im Bereich der Nachhaltigkeit macht. Wir haben einfach Ausschau gehalten nach Partnern, die in ihren Bereichen genauso viel Erfahrung mitbringen wie wir und durch Nachhaltigkeitsprofis sind. Mit denen arbeiten wir zusammen. Die geben uns das Anlageuniversum. Sehr erfolgreich läuft es mit der Steiler Ethikbank, einem Fonds, den Ökorenta Luxemburg mit uns aufgesetzt hat. Tolles Anlageuniversum, in dem wir als Vermögensverwalter, in diesem Fall natürlich als Fondsmanager, sehr gute Ergebnisse mit unseren mathematischen Algorithmen erzielen.
Jetzt geht es ja nicht nur um Rendite bei einem Fonds, okay, es geht auch um Nachhaltigkeit, aber das ist ja auch schon alles, so einfach ist es ja nicht. Welche Kriterien sind aus Ihrer Sicht denn wichtig bzw. entscheidend? Oder formuliere ich es mal so, wann ist ein Fonds gut und was macht einen Fonds gut?
Ich zitiere mal die Offenlegungsverordnung, da muss ich sagen, aus dem Brust und Überzeugung, Nachhaltigkeit. Klar, ist im Moment ein guter Fonds, ist ein nachhaltiger Fonds. So kann man es flapsig sagen. Aber auf der anderen Seite geht es natürlich darum, dass die Fondsstrategie, die gesamte Anlagestrategie, es ist ja egal, ob es ein Fonds ist oder die Anlagestrategie eines Investors, zum Investor passt. Sie muss einfach zu ihm passen, sonst hält er sie auf Dauer nicht durch. Und das Markanteste, der Punkt, an dem die Nagelprobe immer kommt, sind Drawdowns. Drawdowns heißt, die Preise fallen vom höchsten Punkt bis irgendwohin, wo am Ende der tiefste Punkt gewesen sein wird. Und auf diesem Weg von oben nach unten ist es zunächst mal eine Schwankung. Börsen verlaufen nicht linear, sondern in Schwankungen. Ganz normal sollte man annehmen. Aber auf dem Weg von oben nach unten wird die Presseberichterstattung negativer und die Angst macht sich breit, dass es eben keine Schwankung ist, sondern Verlust bedeutet. Ja, an dieser Stelle, wenn Emotionalität reinkommt, wenn Angst reinkommt, Angst vor Verlust, der einfach sich breit macht, dann werden die großen Fehler gemacht. Und deswegen muss eine Strategie, ein Fonds nur so viel Schwankungen zulassen, dass ein Anleger sie ertragen kann. Das ist die Gretchenfrage hier auf der anderen Seite. Mit wie viel Schwankungen hältst du es aus?
Also Schwankung, Volatilität, aber da kann man an der Börse ja nicht grundsätzlich allzu viel machen. Börse ist keine Einbahnstraße, da schwankt es nun mal. Sie sind jetzt aber Risikomanager, das heißt, Sie gehen mit Risiken um. Was tun Sie gegen Wohler?
Ja, man muss zunächst mal sagen, wenn ein Laie Risikomanager hört, könnte er auf die Idee kommen, das Wort wörtlich zu nehmen und zu sagen, er managt das Risiko weg. Aber das kann er natürlich nicht. Irgendein Risiko muss er immer nehmen. Ist er investiert, ist sein Risiko, dass die Kurse fallen. Geht er raus, damit er keine Verluste hinnehmen muss, kann er keine Gewinne mehr erzielen. Und das sind zwei Dinge, die sind genau gleich wichtig. Das heißt, ein Risikomanager findet das Gleichgewicht zwischen Chance und Risiko und das muss er in den unterschiedlichen Marktphasen permanent anpassen.
Aktuell hat die Volatilität ja einen Grund. Wir haben viele Themen, die für Kursschwankungen sorgen. Wir haben Inflationssorgen, steigende Rohstoffpreise, ansteigende Anleiherenditen in den USA, bei manchen sogar Sorge vor Zinsanhebungen der Notenbanken. Wir haben eine Sektorrotation, die sorgt unter anderem für eine Konsolidierung bei den Tech-Werten, den Superstars unter den Aktien, die ja gerade im vergangenen Jahr nahezu alle angeschaut haben. Wie schätzen Sie denn aktuell die Marktlage ein?
Man muss das mal auseinandernehmen, weil das sind Schichtungen von mehreren Themen und die kommen im Moment alle gemeinsam in den Markt rein. Man muss auch unterscheiden, was ist der Grund und was ist die Begründung für eine Bewegung. Nimmt man es also auseinander, dann hat man die zwei Ebenen, einmal der Gesamtmarkt und da ist klipp und klar, handelt die Börse klipp und klar über die Klippe hinweg Corona. Bis Mitte Februar war das alldominierende Thema Corona. Die Wirtschaft war belastet und die Zentralbank und die Staaten haben enorm viel Liquidität in den Markt reingepumpt und Liquidität, Flut, die kam, hat halt eben fast alle Schiffe steigen lassen und einige eben ein deutliches bisschen mehr als die anderen. Jetzt in dem Moment, wo klar wird, dass mit den Impfstoffen Corona kein Thema mehr ist, obwohl es uns im Alltag natürlich noch beschäftigt, aber es ist für die Börse kein Thema mehr, die ein halbes Jahr in die Zukunft reindenkt, jetzt ändert sich auf einmal alles und diese hohe Liquidität, Nachholeffekte im Konsum, die erwartet werden, gerade in Amerika, wo die Verbraucher sehr viel Geld vom Staat bekommen haben, um zu konsumieren und die Wirtschaft wieder anzuschieben, wecken das große alte Thema Inflation. Und beim Thema Inflation ticken die Amerikaner völlig anders als die Europäer. Wir Europäer haben andere Sorgen als die Amerikaner, wenn wir das Wort Inflation hören. Und das ist natürlich ein Problem. Und dazu, Sie sagen es zu Recht, kommen Branchenrotationen.
Ja, wie gehen Sie um mit all diesen Themen? Sie haben sie jetzt beschrieben. Was ändert sich für Sie, beziehungsweise ändert sich was an Ihrer Strategie?
Wir sind nie die Prognostiker, dass wir sagen, wir nehmen all das, über das ich jetzt rede, so wahr, dass wir eine Anlageentscheidung draus machen. Weil wir wissen, es gibt immer zwei Seiten in der Argumentation. Schlägt man einfach die Presse auf, hört man sich einfach mal an, was wird gesprochen, hat man wie immer zwei Parteien. Die einen sagen, auf der Inflationsseite, das wird richtig schlimm. Wir können eine Inflation bekommen, die vielleicht traben wird, ein interessanter Begriff, oder galoppieren wird. Und die anderen sagen, vergiss es. Sind statistische Effekte, Mehrwertsteuer, Ölpreisanstieg, was jetzt temporär reinkommt. Und wir haben natürlich sehr viel Liquidität im Markt, aber die Umlaufgeschwindigkeit wird sich nicht erhöhen und damit werden wir keine entsprechende Inflation bekommen. Das sind die großen Debatten, die Argumente für und wider. Wer es verfolgt, wird es erkennen, sind fast gleichwertig. Und darum sagen wir, wir treffen diese Entscheidung für die Zukunft nicht, wir folgen dem Markt. Wir sind Trendfolger und da sehen wir im Moment, dass sich Börsen nach unten bewegen. Das heißt, auf der Gesamtmarktebene am Montag wird jetzt wieder die nächste Dispositionsrunde bei uns anstehen, dass die Investitionsquoten gesenkt werden können. Nicht markant, aber ein Stück kann es schon nach unten hingehen. Viel spannender im Moment sind die Ebenen darunter, die am Rotieren sind. Das sind die Branchen. Wie viel Tech geht raus? Wie viel Tech geht so weit runter, dass sie ausgetauscht werden? Und auf der anderen Seite aber auch, wie viel Tech wurde runtergedrückt, bleibt im Portfolio und wird in Realokation sogar antizyklisch wieder aufgestockt. Das werden wir am Montag mathematisch sehen und umsetzen. Das sind die großen Treiber, die wir haben. Und was kommt neu rein? Wir sehen natürlich seit Januar schon Rohstoffwerte, die auftauchen. Da ist einfach enorme Stärke unterwegs im Markt und auch Nahrungsmittelhersteller. Ein sehr schöner Titel, den die meisten vielleicht gar nicht kennen. United Natural Foods, die wir seit Monaten schon im Portfolio haben, die sich sehr, sehr gut in diesem Bereich entwickelt haben.
Jetzt bedeutet Volatilität, über die wir ja vorhin gesprochen haben, ja nicht nur sinkende Kurse, sondern auch steigende Kurse. Wenn man die Volatilität rausnimmt, dann passiert ja sozusagen gar nichts mehr. Welche Rolle spielt eigentlich die Performance in einer Fondsstrategie, die möglichst wenig Schwankungen will?
Da muss man jetzt wirklich unterscheiden, weil wir sagen, es hängt immer vom Anleger ab. Was ist ihm wirklich wichtig? Und ich kann das nicht mixen. Ich kann nicht hingehen und sagen, ich erziele für einen Anleger bei der geringsten Volatilität die höchste Performance. Das Ding funktioniert nicht. Minimax hat noch nie funktioniert und funktioniert hier auch nicht. Ich muss also klar sagen, ich habe eine Strategie, die ist geeignet für einen Anleger, der wenig Schwankungen will, ertragen kann. Wie auch immer, das ist vollkommen okay. Und für diese Situationen managen wir Anlagestrategien, die die Wohler deutlicher in den Griff nehmen. In diesem Fall haben die weniger Performance. Und auf der anderen Seite sind es Anleger, die sagen, ich möchte dass mein Fondsmanager, mein Vermögensverwalter mir nicht permanent das Risiko rausnimmt, weil ich Volatilität nicht ertrage. Ich möchte, dass er dann aktiv wird auf der Risikoseite, wenn ich große, starke Marktbewegungen nach unten habe. Dann muss er draußen sein, weil dann wird es wichtig, weil er draußen ist, brauche ich nicht mehr rausgehen. Ich könnte zwar auch rausgehen als Anleger, weil Angst ist ein starker Motivator, aber ich weiß aus meiner Erfahrung, ich als privater Anleger würde eben anschließend nicht wieder reinkommen, weil die Börsen steigen in dem Moment bereits wieder, wenn noch zu viel Unsicherheit drin ist. Darum will ich zwar die Chancen haben, ich will das Potenzial haben, dass der Fonds ordentlich nach oben hingeht, wenn die Kurse steigen, aber ich will eben auch in den großen Situationen der Märkte geschützt sein, weil das kann ich nicht. Das sind die großen Linien, die bei uns disponiert werden.
Und dann sprechen wir doch mal über Risiko noch. Was ist denn aus Ihrer Sicht das größte Risiko?
Das größte Risiko, der größte anzunehmende Unfall ist es sicherlich, wenn ein Anleger sich überschätzt hat. Man schaut auf Grafiken und Daten und sagt, ich halte es aus, wenn die Kurse fallen. Das ist rational gedacht und auf diesem Level stimmt es ja auch. Aber er unterschätzt dann häufig eins. In dem Moment, wo die Kurse fallen, kommt negative Berichterstattung rein. Angst macht. Dann kommt dieses Problem auf, was sagt, diesmal ist alles anders. Diesmal bricht die Welt doch zusammen. Und darum verkaufe ich jetzt. Mit Blick auf einen alten Chart habe ich immer gesehen, dass anschließend die Kurse wieder gestiegen sind. Hoher Wahrscheinlichkeit werden sie es auch in der nächsten schwachen Börsenphase anschließend wieder machen. Aber in dem Moment, wo ich drin stecke, ist es eben nicht nur der Verstand, der steuert, sondern auch die Emotionalität. Und der größte anzunehmende Unfall, das größte Risiko ist, dass man sich da übernommen hat, dass man rausgeht, sich für ein paar Wochen gut fühlt, weil die Kurse weiterfallen und dass man dann den Weg zurück nicht findet. Das ist immer der größte anzunehmende Unfall im Leben eines Kapitalanlegers.
Und was ist mit Crashs, beispielsweise durch einen heiß gelaufenen Markt? Manch einer sieht immer mehr Signale, dass der übergeordnete Bullenmarkt in einer Spätphase sein könnte, also nicht zuletzt wegen spekulativen Orgien, GameStop, hochgelaufene Tesla, manche Technologie- oder Wasserstoffwerte, auch gerne genannt, oder eben Kryptos und Bitcoin, immer mehr Marktteilnehmer, die gar nicht mit der großen Erfahrung und dem großen Wissen an den Markt gehen, sondern einfach nur zocken wollen und. Also es gibt viele Signale. Ist für Sie ein Risiko, dass der Bullenmarkt vorbei sein könnte?
Das Risiko ist jederzeit gegeben, aber sortiert man es wirklich mal? Man muss sich einfach anschauen, wo stehen wir denn jetzt? Und wenn ich mir den Kursindex für den deutschen Markt anschaue, dann stehe ich auf dem gleichen Niveau wie vor 3 Jahren. Darf nicht den Fehler machen und jetzt ein Jahr zurückgucken und sagen, wo waren denn die Tiefkurse im März letzten Jahres und wo stehe ich jetzt und sage, hoch, wie viel bin ich gestiegen? Ich muss einfach das abziehen, was vorher gefallen ist. Und wenn ich dann auf den alten Sockeln aufsetze, muss ich sagen, hier in Europa, weil im europäischen Indizes ist es entsprechend, in Deutschland sind wir in der Breite des Marktes eher mal nicht überhitzt. Wenn ich nach Amerika hingehe und sehe mir den S&P und den Dow Jones an, ziehe im S&P vielleicht mal die großen Flaggschiffe ab oder lasse sie auch drin, es spielt keine Rolle, ist Überhitzung nicht das Thema. Die Nasdaq ist da ein anderes Thema. Aber die Nasdaq reguliert es im Moment durch massive Branchenrotation bei einzelnen Aktien, die den Index runterdrücken. Natürlich kann es sein, dass sich die gesamte Geschichte irgendwann mal verselbstständigt. Und mir fehlt das große Argument, weil Inflation reicht für mich definitiv nicht aus, um irgendetwas massiv zu kippen. Dennoch stimmt es natürlich, es sind einzelne Exzesse im Markt, bei einzelnen Segmenten im Markt. Und wenn der Markt insgesamt runterkommt, holen uns die Algorithmen allein wieder raus, weil das, was ich jetzt gerade geschildert habe, ist Meinung, ist etwas, was wir sehen und was in Gesprächen immer mal auf den Tisch kommt, aber die Disposition erfolgt strikt nach mathematischen Regeln. Geht es runter, gehen wir Schritt für Schritt raus und wenn es schlimmer wird, gehen wir immer weiter raus, bis wir am Ende draußen sind. Das ist der Job und den machen wir äußerst diszipliniert.
Versuchen wir doch jetzt zum Schluss mal ein Fazit. Ich bin ja eingestiegen mit dem Thema Offenlegung und habe dann relativ schnell gefragt, was ist denn ein guter Fonds, beziehungsweise was macht einen Fonds gut? Wenn wir jetzt dieses Thema Nachhaltigkeit anschauen, dann liegt es ja nahe, über Ihren Ökobasis One World Protect zu sprechen. Schließe ich den Kreis und frage, warum ist das denn jetzt ein guter Fonds?
Die Antwort da könnte lang werden, aber bei einem Fazit reicht es einfach mal eine kurze Antwort. Einmal. Der wichtigste Punkt sicherlich ist, er ist Nachhaltigkeit. Aus 10.000 Aktien, die in Frage kommen könnten, kommen nur noch 400 Aktien durch all die Filter, die die Steiler Ethikbank dort anlegt, durch. Wenn da 95% aus der Kurve fliegen, heißt das, da gibt es wirklich nichts mehr groß zu meckern. Danach Es ist ein Fonds, der möchte Performance erzielen. Er arbeitet mit Momentumstrategien, er geht dahin, wo im Markt was los ist. Und er hat einen tollen Lauf gehabt, man kann das fast schon einen Home Run nennen in dem Bereich. Der dritte Punkt ist, er ist eben ein risikogesteuerter Fonds, aber nicht einer, der jede Schwankung wegnimmt, dann kann er die Performance nach oben nicht erzielen. Und der entscheidende Punkt ist, wenn es hart wird an den Märkten, geht er raus aus der gesamten Aktienquote Schritt für Schritt für Schritt. Wir haben es im Corona-Crash gesehen, da war er noch 40% drin, 2018 noch 60%. Er ist so weit draußen, dass die Anleger eben diese Angst nicht mehr haben müssen und selber versuchen zu verkaufen. Das sind also drei Dinge. Hohes Niveau an Nachhaltigkeit, Chancenmanagement, er holt sich die Performance, er ist dafür gebaut. Und der dritte Punkt, er hat ein Risikomanagement, was immer das letzte Wort hat.
Ja, dann habe ich Ihnen hiermit das letzte Wort überlassen, Herr Weinrauter. Vielen Dank.
Gerne.
Börsenradio Network AG. Der Kommentar.